Jetzt hören wir mal. Ah!
Es funktioniert.
Ist allerdings ein bisschen leiser.
Es ist ein ganz kleiner Kamin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts und der Sendung Gemischtes Doppel, aber Sie und euch habe ja schon begrüßt.
Ja, das ist ein ganz kleines Kaminchen, das uns Anja und Rainer Damerius geschenkt haben.
Ja, das kam vom anderen gemischten Doppel gleich dreifach zu uns herübergeflogen, weil unser Kamin alle zu werden drohte und sie haben gedacht, man kann es nicht auf dem Kalten sitzen lassen, auf dem Trüben.
Ja.
Und das fand ich ganz, ganz, ganz rührend. Ja. Und jetzt ist er an. Und er klingt auch.
Ja, doch. Und was hast du jetzt da eins gemacht?
Ich glaube, das wird Erdbeer oder so etwas. Mhm. Das ist eine bisschen andere Sorte Düfte. Ja, mal gespannt, wie sich das entfalten wird. Ja, herzlich willkommen jedenfalls. Nehmen Und? Sie mal eine Nase.
Genau. Wie geht's dir?
Ja, bisschen lediert im Moment. Man sollte mit heißem Kartoffelwasser umgehen können. Ich habe mir beide Brüste verbrannt, mittelflächig, mehr möchte ich darauf nicht eingehen. Ist nicht schön, kann ich nicht weiterempfehlen.
Ist aber so eine Regelmäßigkeit bei dir, ne?
Ja.
Hattest du vor 10 Jahren auch schon?
Hatte ich vor 10 Jahren auch schon, aber da war es Eierwasser, genau.
Ja gut, das ist jetzt ein quantitativer Unterschied, aber qualitativ?
Nö, kann ich sagen, kommt ungefähr auf selber raus.
Oh, furchtbar.
Ja, und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich trinke keinen Kaffee mehr seit, ja, inzwischen sind es 1,5 Wochen. Ich kann es kaum glauben.
Ist voll das Thema, noch immer, ne?
Ja, und ich trinke keine Cola mehr seit etwas mehr als einer Woche. Naja, ich hab in einer Woche 2,7 Kilo abgenommen.
Ja, das ist ja ein Thema, mit dem wir zwei Esssüchtigen immer befasst sind. Das wird bestimmt auch nochmal ein Thema beim Podcast. Jedenfalls mache ich bestimmt mal eins draus.
Ja, können wir ja auch mal machen.
Und ja, im Moment ist es der Corona-Gegentrend, würde ich sagen, weil die meisten Menschen nehmen massiv zu, was bei uns im ersten Jahr sicher auch so war.
Ja.
Aber im Moment, toi, toi, toi.
Ja, mal sehen, wie lange es dauert. Ne? Es geht also erstmal so das Wasser weg und so. Aber man merkt schon auch einen Effekt, den es letzte Woche zumindest noch nicht so gab. Da, nämlich ja, mehr Müdigkeit auf der einen Seite. Ich habe jetzt...
Hör mal.
Oh, klingt toll.
Ja.
Es ist schon, ich befürchte schon, was ist, wenn die drei auch alle sind.
Das wird ganz schrecklich.
Ja. Wir sitzen hier immer mit diesem... wundervollen Kamin. So kommen wir durch den Winter.
Ja, und auch einfach manchmal nur ganz still, ohne irgendwas zu sagen. Es ist herrlich.
Ja. Nee, also jedenfalls...
Legt euch auch sowas zu.
Genau, jedenfalls sitze ich da. Ist es so, dass ich ein bisschen müder bin, tatsächlich. Aber die anderen Folgen, die da beschrieben wurden, wo wir von mir letztes Mal erzählt haben, die haben sich bei mir eigentlich so nicht eingestellt.
Super.
Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, und Corona ist und bleibt bei mir und wird auch immer mehr ein Thema. Ich war gestern Abend, als Blinder kann man es leider nicht sehen, da wurden so Modellrechnungen gemacht auf der Seite von Dirk Pestler. Das ist einer der bekanntesten Modellrechner zum Thema Corona. Und der hat gesagt, naja, das sieht im Moment so aus, dass wir bis Ende Februar eine Inzidenz von 3600 haben, also im... Zwar nicht im günstigsten Fall, aber im wahrscheinlichsten Fall.
Ja, wobei die keiner wirklich wird messen können. Die wird wahrscheinlich nicht in den Nachrichten kommen.
Nee, nur über Umwege. Also es ist halt so, dadurch, dass jetzt die PCR-Tests priorisiert werden, gibt es keine verlässlichen Zahlen mehr. Und es ist übrigens anders als in unseren Nachbarländern. Da werden die nicht priorisiert. Ja, da wird einfach weiter getestet, so. Weiß nicht, warum die Politik das hier bei uns macht.
Weil Deutschland kein Geld hat, ist doch klar.
Unglaublich, Deutschland hat kein Geld, ist unglaublich. Dann ist Christian Lindner schuld, dem gebe ich die Ehre. Ja?
Ja.
Nee, aber so, deshalb kann man die Inzidenz gar nicht mehr berechnen. Und muss sich an den Krankenhauseinweisungen halten und das dann wieder hochrechnen. Das ist dann zwar nicht so genau, aber es ist immerhin ein Trend.
Ja, weil im Schnitt sollen ja ungefähr 4% der Corona-Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern landen. Ne?
Genau, 4% in Krankenhäusern
landen. Nach diesem Modell.
Nach diesem Modell von Dirk Pessler, das er gestern, er macht das jede Woche einmal. Also das ist im Moment die Modellrechnung für bis Ende Februar. Die wird dann immer noch korrigiert und so. Ne? Aber so sieht es im Moment aus. 4% im Krankenhaus, 16% außerhalb des Krankenhauses, aber mit heftigen Symptomen, 60% mit mittelschweren, allerdings Long-Covid nicht berücksichtigt, und 20% asymptomatisch, also so gut wie keine oder praktisch gar keine Beschwerden. Ja? Und ich habe schon gesagt, also das macht mir schon ein bisschen Angst, weil besonders betroffen sind halt Leute so ab 50 oder in der Zahl so 50 bis 70 oder so mit zum Beispiel gerade schwerem Übergewicht, und dazu gehören auch wir. Ja.
Was macht das eigentlich mit Ihnen und euch? Schreiben Sie uns doch mal. Überhaupt Kommentare wären sehr willkommen. Können Sie die Zahlen überhaupt noch im Kopf auseinanderdröseln, wenn Sie sowas wie das hier hören? Hören Sie da weg oder hören Sie da genauer zu, oder was passiert da eigentlich bei Ihnen? Das würde mich mal interessieren.
Genau, ihr könnt schreiben an jens@jens-bertrams.de, weil das hier ist der Teil der Sendung, der nicht im gemischten Doppel drin ist. Deswegen. Oder ihr könnt auf meinem Blog https://blog.jens-bertrams.de einen Kommentar oder einfach eine Nachricht hinterlassen. Das geht ja auch. Das wäre schon eine spannende Frage, ja. Ja. Und vielleicht auch, ich habe jetzt ja einen Kommentar für den Ohrfunk darüber geschrieben, dass ich finde, dass 2 Jahre Pandemie massiv an der seelischen Gesundheit nagt. Auch wenn man das
nagen.
Auch wenn man das lange zum Beispiel gar nicht merkt, wenn man seinen Alltag immer weiter macht und vielleicht auch denkt, wir haben uns ja ganz gut eingerichtet. Also so ist es zum Beispiel bei uns. Aber trotzdem nagen diese Jahre, nagt die Zeit, nagt das Virus an einem. Also ganz leise im Hintergrund, wo das Gewicht dann immer schwerer wird, wo man weiß nicht, worauf man sich einstellen muss. Es ändert sich ständig. Es hört überhaupt nicht auf. Man muss immer mit neuen Varianten und Mutanten rechnen und Kontakte beschränken. Und es ist kein Szenario in Sicht, wo man sagt, so bleibt es. Ja, und es hat schon massive Veränderungen gebracht. Und da habe ich mal einen Kommentar für den Ohrfunk geschrieben. Darauf können Sie auch gerne antworten. Und da sind auch mehrere Leute der Meinung, dass ich da wohl recht mit der Vermutung habe, dass das immer unter den Teppich gekehrt werden wird, diese seelischen Folgen der Covid-19-Pandemie.
Naja, man kann ihnen ja auch schlecht begegnen. Ich denke, unter den Teppich gekehrt werden sie nicht. Es entstehen ja in allen möglichen Städten und Gemeinden ganz viele Angebote freiwilliger, ob das bei den Psychologen an der Uni ist oder ob das einfach so ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wo man anrufen kann, wo man reden kann, wo man sich austauschen kann darüber, wo man ja einfach mal loswerden kann. Es ist, und ich glaube auch man versucht sich auch von den Fachkräften her darauf einzustellen, aber es ist halt auch sehr massiv. Ne? Ich glaube nicht, dass das unter den Teppich gekehrt wird, oder wie meinst du das?
Ich wollte es gerade sagen. In einem Land, so habe ich das geschrieben, in dem Arbeitsleistung eigentlich der einzige und größte Wert zu sein scheint,
na gut,
will das keiner hören. Es ging jetzt schon los, dass man schon wieder überlegt hat, ob man das Homeoffice wieder abschafft. Und wenn du dir vorstellst, wie man zum Beispiel die Kinder in die Schulen schickt und all diese Dinge, wo ich einfach denke, man nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten jetzt, also ich meine von amtlicher Seite.
Naja, ich habe zum Beispiel aus Frankfurt jetzt gehört, dass eine Schule ausgelagert wurde in die Villa oder ein Haus eines Menschen, der die Räume zur Verfügung gestellt hat für die Kinder, also für Vorschule, damit die da Platz zum Spielen haben, damit aber auch genug Abstand ist, damit genug gelüftet werden kann, damit Garten und ein bisschen Wald drumherum ist. Die Kinder fahren jeden Morgen mit kleinen Bussen eben nicht in ihre Schule, wo sie vorher waren und wo sie wenig Platz haben, sondern woanders hin. Ne? Ich gebe dir recht, das ist alles nicht flächendeckend und nicht politisch organisiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, also der entscheidende Punkt ist doch hier eigentlich...
Ich finde nur, man darf es nicht unterschlagen.
Nein, natürlich gibt es viele tolle Initiativen.
Und die werden nämlich im Gegenzug auch nicht erwähnt.
Ja, okay, da hast du recht. Aber das bestätigt eigentlich nur das, was ich sage.
Ja.
Die Initiativen, die sich damit befassen und die tatsächlich etwas tun, die werden auch nicht gefördert. Ja? Der entscheidende Punkt ist doch, dass es zum Beispiel ein Peanuts gekostet hätte, weniger als der größte Reiche in Deutschland in einem der zwei Pandemiejahre zusätzlich verdient hat, hätte es gekostet, die gesamte Bundesrepublik, alle Schulen, alle Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten.
Okay, das ist natürlich eine Hausnummer.
So, also um das mal klar zu machen, das nur mal so als Beispiel, ja, das ist ungeheuerlich. Als ich hörte, dass das irgendwie, ich bin mir nicht mal sicher, ob es 20 oder 120 Millionen kostet, aber sagen wir, selbst wenn es 120 Millionen kostet, das ist Peanuts.
Ja, das stimmt.
Und wenn du das auf die Landeshaushalte verteilst und einen Bundeszuschuss dazu gibst, dann ist das Portokasse, es ist nichts. Ja. Und man bezahlt es nicht.
Da hat sich scheinbar dann durch die neue Regierung auch eigentlich nichts
verändert. Ja gut, Bürokratiemühlen malen langsam, man weiß es nicht. Also das kann ich so noch nicht sagen und will ich auch so noch nicht sagen. Aber es ist, die hätten 2 Jahre Zeit gehabt, ja, so oder so. Ja, gut, also diese Pandemiesituation ist jedenfalls... Lange Antwort auf deine Frage, wie es mir geht. Auch etwas, was an mir nagt.
Ja, und dabei meine ich das eigentlich eher so persönlich. Aber na klar, das ist ja auch eine persönliche Antwort, die du da gibst. Ja.
Das ist persönlich, ja. Ja, gut. Aber trotzdem, ich hoffe, Ihnen und euch geht's gut. Und wir haben uns ja ein paar Themen vorgenommen, über die wir auch heute bei diesem wunderschönen Kamin hier sprechen wollen. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Früher hieß die Frucht, um die es jetzt geht, Paradiesfeige.
Ehrlich?
Ja.
Das
wusste Paradies, also beziehungsweise die Pflanze nannte man Paradiesfeige. Interessant, ne? Fand ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich so. Und Anja und Rainer haben in ihrem gemischten Doppel also ganz schön mit der Banane gespielt und haben irgendwas anderes Schmutziges gemeint. Pfui. Ja.
Oh, schmutzig wird's auch jetzt. Also
ich wollte gerade sagen, aber dir geht es eigentlich nur um einen Teilaspekt der Banane, ne?
Ja, also ich habe jetzt letzte Woche bei Quarks im WDR einen Bericht gehört, der hat mir echt fast das Herz gebrochen, weil ich gehöre zu den Menschen und ihr, sie vielleicht auch. Ich liebe Bananen.
Ja, viele Deutsche tun das.
Ja, ich finde Bananen total lecker und in Deutschland essen wir ungefähr 14 Kilo Bananen pro Person im Jahr, so im Durchschnitt. Und ja, also Bananen war für mich einfach immer was ganz, ganz Großartiges. Klar habe ich mir immer Gedanken drüber gemacht, naja, es ist wie mit allen Tropenfrüchten, es muss von, was weiß ich, woher hierher gekarrt werden. Nur ist das gar nicht das Hauptproblem mit den Bananen, was unsere Umwelt betrifft, sondern Plastik und Pestizide. Ja, tolle Wurst. Und da habe ich wirklich Sachen erfahren, die ich eigentlich absolut gar nicht wissen wollte. Das habe ich nämlich erfahren von Katharina Nikolait, so hieß die Journalistin, die ganz viel in Ländern mit Bananenplantagen verbracht hat, die besucht hat, die darüber geschrieben hat und so weiter und die eben jetzt in Quarks mal was dazu erzählt hat.
Wieso denn Plastik und, also Pestizide verstehe ich ja, aber wieso, also weil alle diese Bananenstauden und Bananenpflanzen sind ja Monokulturen, muss man ja sagen, die werden monokulturmäßig angebaut. Und das heißt, sie müssen also massiv mit Pestiziden geschützt
werden. Ja, damit der Boden überhaupt das noch hergibt, damit Krankheiten vermieden werden, die bei Monokulturen natürlich schnell von einer Pflanze zur anderen springen. Und was Monokultur heißt, das hat sich für mich auch ein bisschen erschlossen, als sie gesagt hat, sie ist auf den Philippinen mal eine Stunde lang nur durch Bananenpflanzungen gefahren, ohne irgendetwas anderes zu sehen, bis sie an dem Ort war, wo sie hinkam.
Boah.
Eine Stunde lang, nur Bananen, links und rechts überall Bananen. Ja, und diese Monokulturen, wie gesagt, da hast du schon gesagt, die brauchen viele Pestizide, um eben vor Pflanzen zu schützen.
Nein, nicht vor Pflanzen.
Vor Pflanzenkrankheiten zu schützen.
Ja.
So, und dann geht es jetzt aber auch noch darum, die Pflanzen vor Hagel, den es auch manchmal in den Tropen gibt, vor Sonnenbrand und vor dem sogenannten Trips zu schützen. Das ist ein Insekt, das die Eier in die Schalen der Bananen legt. Und deswegen wird jede einzelne Bananenstaude in eine Plastiktüte mit kleinen Luftlöchern eingepackt. Das hat noch den Effekt, dass sie dadurch ein bisschen schneller und gleichmäßiger reifen, aber die Bauern selbst sagen, sie würden darauf gern verzichten, weil es wahnsinnig teuer ist, das Zeug anzuschaffen, entsorgen zu lassen. Wenn es überhaupt entsorgt wird, wird es nämlich zu einem großen Teil einfach nicht. Ja, und die Krux bei der ganzen Sache ist ja überhaupt, dass dieser Trips, der setzt sich zwar, die legen Eier in die Schalen der Banane, aber der Frucht macht das überhaupt nichts aus. Das gibt lediglich kleine braune Stellen, genau wie der Sonnenbrand und der Hagel, nichts anderes als kleine Deformationen, kleine Dellen oder eben braune Stellen eben, wie gesagt, verursacht. Und das lässt sich dann nicht mehr verkaufen. Der Grund also, warum jede einzelne Pflanze in Plastik eingepackt wird, ist, dass die Leute hier in Europa oder auf dem sonstigen Markt keine Bananen mit irgendwelchen, ja,
braunen Stellen
mit kleinen Schäden haben wollen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie viel Plastik. Gemessen wurde das bislang nur in Mexiko, aber man kann es gern hochrechnen. In Mexiko, da gibt es 45 Kilo Plastik pro Jahr und Hektar. Und es gibt in Mexiko 78.000 Hektar, auf denen Bananen gepflanzt werden.
Eieiei.
Alexa, wie viel ist 40 mal 78.000?
40 mal 78.000 ist 3,12 Millionen.
Kilogramm. War das jetzt die richtige Rechnung?
Hast du gesagt 45 Kilogramm oder 40 Kilogramm?
45 habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja, aber wir können trotzdem davon ausgehen, also ungefähr und 78.000
Hektar. Ja.
Und 45 pro Kilo pro Jahr, ja?
Ja.
Das heißt, wir haben also tatsächlich, sagen wir mal, irgendwas zwischen 3,1 und 3,2 Millionen Kilogramm
Plastik im Jahr, nur für Bananen, in Mexiko.
Und das heißt 3,2, man kann es auch ausdrücken in 3,2.000 Tonnen
pro Jahr. Und auf den Philippinen zum Beispiel gibt es 450.000 Hektar, auf denen Bananen gepflanzt werden. Ne?
Uff.
Also das sind schon Zahlen, da habe ich gedacht, oh je, das hat meine Bananenfreude doch ganz schön gedämpft. Und dann kriegt jede einzelne Staude noch einen sogenannten Mönchskragen aus Schaumstoff umgelegt, damit die Bananen einander gegenseitig nicht behindern, aber jetzt nicht etwa, weil sie sich das Licht nehmen könnten oder so, sondern erneut, weil da Druckstellen oder sowas entwickeln können, weil da Druckstellen entstehen können. Ich spreche irgendwie ziemlich einen Quatsch im Moment, weil ich hier gerade meine Notizen parallel lese, bin etwas durcheinander gekommen.
Was ich jetzt erstmal in Zweifel ziehen möchte, ist, dass man die tatsächlich nicht verkaufen könnte, wenn sie etwas... Weil es gibt mittlerweile, zum Beispiel, wir kaufen ja immer Bio-Bananen.
Ja, die haben zumindest, da kann man sich relativ sicher sein, meinte sie, dass da keine Pestizide benutzt werden. Aber der Plastikmüll ist, sagt sie, der gleiche bei den Biobananen.
Ja, aber zum Beispiel, es gibt ganz schnell, also nach ganz wenigen Tagen, wenn du die gekauft hast, haben die, oder auch vorher schon, je nachdem wie lange die da liegen, haben die braune Stellen.
Aber wenn du die im Laden kriegst, sollen die so makellos wie irgend möglich sein. Und die reisen ja auch 6 Wochen ungefähr bis hier.
Na gut, also ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. Man könnte auch mal eine Petition starten. Leute, esst auch mal Bananen, die... ja, die Druckstellen haben und schreibt den Leuten, dass ihr das nicht wollt, dass das nicht eure Linie ist.
Klar,
dass
ich meine, ich
das so haben wollt.
Ich bin glücklich, ich esse gerne Bananen und ich finde es natürlich auch schön, wenn die nicht zermanscht sind oder so.
Ja, aber das ist was anderes. Das hat ja mit dem Überreifen zu tun oder so weiter.
Genau.
Und so weiter. Aber wie gesagt, mein Gott, also heute brauche ich einen Sprachkurs. Aber wir eben, wie gesagt, diese braunen Stellen oder kleine Dellen an der Schale, die entstehen eben schon vorher und die kommen dann auch gar nicht mehr auf den Markt zu uns. Also das, was die meinen, das kommt hier gar nicht an. Die werden von vornherein aussortiert, werden nicht abgenommen, werden weggeschmissen.
Wahnsinn.
Ja, und wie gesagt, die Pestizide sind das weitere Problem. Da werden auch in Costa Rica zum Beispiel 40 Liter pro Jahr und Hektar versprüht. Das ist einmal pro Woche jedes Feld und dann gibt es noch manchmal sogar zeitgleich am Boden Arbeiter, die noch mit Pumpen sprühen. Das ist verrückt, oder?
Nee, das will man sich gar nicht vorstellen.
Das fällt bei Bio wenigstens aus und ja, bei den Nicht-Bio-Bananen ist es ja sogar so, dass diese Plastiktüten schon pestizidgetränkt ankommen. Wahnsinn, oder?
Das ist
da hat man natürlich verschiedene Versuche unternommen, zum Beispiel die Plastiktüten mehrfach zu benutzen. Aber das ist einfach auf solchen Farmen oft nicht praktizierbar. Ne? Die Arbeiter, die arbeiten im Akkord, die werden nach geerntetem Bananenbüschel bezahlt. Die haben andere Sorgen, ne? Ehrlich gesagt. Sind ungelernte Arbeiter oft. Und ja, dann hat man versucht, Papiertüten zu nehmen statt Plastik. Das wird auch in verschiedenen Ländern ausprobiert. Da ist zum Beispiel Deutschland ein großer Exporteur dieser Papiertüten, ja. Mhm. Also da frage ich mich auch, warum kann man nicht da drin investieren, dass die in dem Land hergestellt werden? Ja. Da werden in Deutschland die Papiertüten, die teuren Papiertüten für die Bananenplantagen
produziert. Die werden dann dahin gekarrt, damit die dann, und dann kommen die Bananen nach Deutschland zurück.
So sieht's aus.
Ja,
also ganz trauriges Kapitel. Also ich werde auf jeden Fall nur noch Bio-Bananen essen, tun wir sowieso. Aber auch ansonsten, das habe ich so nicht erwartet mit dem Plastik, ganz im Ernst.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Sie müssten das einfach mal ausprobieren. Weil ganz ehrlich, ich habe eben mal so ein bisschen nachgelesen, die Banane wird eigentlich in Deutschland ja erst so seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gegessen, als... Erich Mielke in dieser Dokumentation über das Ende der SED sagte,
das verfolgt dich.
Als Kind konnte ich auch keine Bananen kaufen. Da stimmte das natürlich, da gab es einfach noch keine oder so gut wie keine. Das verfolgt mich, das stimmt. Und jedenfalls ist es so, dass die beliebteste Frucht in Deutschland ist, die Banane.
Ja.
Und seit den 50er Jahren ist sie halt total eingeführt und ist ständig verfügbar. Und es gibt sogar das Gerücht, allerdings ein unwahres, dass Deutschland nicht den EWG-Verträgen beigetreten wäre, wenn Adenauer sich nicht durchgesetzt hätte mit dem Wunsch, zollfrei Bananen.
Aber das ist ein Gerücht, oder?
Aber es ist ein Gerücht, ja.
Sag das mal ganz klar dazu, genau. Ja, das ist natürlich auch noch eine Alternative. Man könnte sagen, warum müssen es immer Bananen sein, die wir essen? Könnten wir nicht irgendwelche Früchte nehmen, die hier wachsen?
Ja,
das ist ja auch ein Argument, was oft gebracht wird. Aber ich finde, wir könnten schon viel tun, wenn wir einfach... eine Petition starten würden, die richtigen Leute darauf hinweisen, und zwar vehement als Verbraucherinnen und Verbraucher, das wollen wir nicht so.
Ja.
Wir wissen das jetzt und das wollen wir nicht.
Genau, das ist richtig.
Ja, das war leider Anja und Rainer vom anderen gemischten Doppel unser Beitrag zur Banane. Ich wünschte, er wäre etwas positiver ausgefallen, denn ich, wie gesagt, ich liebe Bananen und auch ganz besonders eure Bananenmilch.
Ja. Wir lieben gegenseitig unsere Bananen, so ist das.
Nein, aber die Bananenmilch von Rainer ist echt toll.
Na gut, nee,
hör doch zu, da putzt dir die Ohren.
Ja.
Was sagt unser guter Freund Andi immer, ne? Ich wiederhole es nicht.
Okay, jetzt Schluss mit Bananen. Ja? Wir haben noch ein anderes Thema und wir haben nicht so viel Zeit.
Das stimmt, weil heute gibt es einen langen Teil in unserer Sendung, aus unserem Buch. Da haben wir nämlich eine Fortsetzung, ein Fortsetzungsroman. Ja. Nur für den Fall, dass euch außer dem Podcast auch mal das gemischte Doppel bei Ohrfunk interessiert.
Apropos Buch, wir machen ja immer eine Buchbesprechung. Und wir haben auch jetzt wieder eine. Es geht um das Buch Das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson. Das ist ein Science-Fiction-Autor.
Also, das ist der Autor. Es geht nicht um die Zukunft von diesem
Stanley. Nein, das Kim Buch Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson. Ministerium für die Zukunft heißt das Buch. Kim Stanley Robinson heißt der Autor. Der macht seit 1984, schreibt er Science-Fiction-Bücher, hat angefangen mit einem interessanten Buch, das heißt Icehenge im Englischen. Das hätte man auch so ins Deutsche übersetzen können, von wegen Stonehenge, Icehenge. Bei uns heißt es dann in Deutsch die eisigen Säulen des Pluto. Und jetzt in den letzten Büchern hat er sich sehr stark, sein amerikanischer Autor, hat sich sehr stark mit Umweltschutz, Klima, Katastrophe und so weiter befasst. Und er hat jetzt eine Utopie geschrieben, was ja heute selten ist. Und das Ministerium für die Zukunft ist eine Behörde, die durch die Vertragsstaatenkonferenz des Pariser Klimagipfels eingeführt wird. Es ist tatsächlich möglich, solche Behörden zu schaffen nach diesem Vertrag. Der stammt ja aus dem Jahr 2015, das ist keine Fiktion, hat man aber bis jetzt noch nicht gemacht. Und dieses Ministerium für die Zukunft soll die Interessen der noch nicht geborenen Menschen vertreten. So, das ist ja die Ausgangssituation für dieses Ministerium. Und dann beginnt das Ganze in Indien, wo eine extreme Dürre.
Eine Hitzekatastrophe.
Hitzekatastrophe, Dürre und Hitzekatastrophe herrscht. Und da wird von einem Helfer berichtet, einem Mann, der in einer Stadt, wo er zuständig ist, als einziger diese totale Hitze überlebt. Und dabei natürlich mit posttraumatischem Stresssyndrom belastet wird. Und dessen Lebensgeschichte wird erzählt und die, sagen wir mal, Fortschritte des Ministeriums anhand dessen Leiterin.
Wenn allerhand Personen miteinander verwoben letztlich und ganz viel wird erzählt über das, was in den Ländern passiert, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, über wie viele Jahrzehnte sich das eigentlich zieht. Es springt ein bisschen in der Handlung. Es gibt so fragmentarisch immer aus verschiedenen Ländern Projekte und Darstellungen über Katastrophen, sei es L.A. durch eine Flutkatastrophe, kann man sagen, ne?
Ja.
Oder eben diese ganz furchtbare Darstellung am Anfang von Indien, die dazu benutzt wird, um klarzumachen, dass in Indien ein Umdenken stattfindet, bezogen auf die Natur und die Umwelt. Also man kann sagen, Indien ist der Katalysator des Ganzen, was dann außerhalb dieses Ministeriums oder wie auch immer dann noch so folgt, oder?
Genau, der Indien ist Katalysator. Das spielt in der Zeit, das kann man tatsächlich festmachen, zwischen 2043 und 2067 oder so.
Also, es werden aber auch Sachen erwähnt, die in den 20ern liegen, die jetzt auch.
Ja, was er nämlich zwischendurch macht, ist, er springt zurück und spricht über Ursprünge und über Grundvoraussetzungen des Klimawandels und über Aktivitäten, wie nennt man es, Initiativen, um gegen den Klimawandel etwas zu unternehmen.
Und durchaus auch über welche, die es zum Teil heute
die, schon gibt. Die es schon gibt, ganz klar. Ja. Die es schon gibt. Und also es gibt so einen sachlichen Teil zwischendrin immer. Immer so sachliche Kapitel und immer zwischendrin den Roman. Er ist zum Teil ein bisschen skizzenhaft aufgebaut. Also Es ist nicht immer eine ganz konsistente Handlung. Es ist manchmal so, dass man sich zusammenreimen muss, was von was kommt. Ja, es werden plötzlich Gruppen geschildert, die etwas tun, die gesteuert werden, wo man sich dann fragt, wo kommt das her? Und die Fragen werden auch nicht immer beantwortet, aber es gibt vorher dann irgendeine oder nachher manchmal auch irgendeine Szene, wo man denkt, aha, daher könnte es kommen. Aber es ist nicht immer ganz zusammenhängend.
Das ist auch ein bisschen so geplant. Also ja. Ich empfand das Ganze so als ein Kaleidoskop der ganzen Erde.
Ja, ist es.
Weil es gibt ganz, ganz viele Regionen, die beschrieben werden. Das wird auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven beschrieben, aus der Perspektive von Flüchtlingen,
ja,
die
unbedingt.
Ja, wie lange eigentlich da in Lagern verbracht haben?
10, 12 Jahre.
Also ganz, ganz viel Zeit ihres Lebens. Dann wird von eben Leuten aus diesem Zukunftsministerium berichtet. Dann gibt es ein unglaubliches Projekt in der Antarktis, das beschrieben wird, um zu verhindern, dass die Gletscher ins Meer fallen, sozusagen auf Dauer rutschen.
Genau.
Alles sehr gut technisch beschrieben. Also das Ganze ist, ich würde fast sagen, der Roman hat irgendwie etwas fortgeführt, was bei uns in Deutschland wahrscheinlich Frank Schätzing begonnen hat. Mit der Schwarm. Es ist nicht Infotainment im eigentlichen Sinne, das ist ja wieder was anderes, aber es sind Romane, die ganz stark mit Wissen und Wissenschaft verwoben sind, ohne dass das den Roman eigentlich stört.
Richtig.
Das ist, ich würde echt sagen, der Schätzing hat hier den Anfang gemacht mit dem Schwarm, mit solchen Büchern. Und er hat das hier wirklich zur Perfektion gebracht. Und ja, da kommen auch nicht nur Menschen zu Wort in dem Buch, da kommen auch ganz andere
Entitäten, sagen wir mal.
Ja, quasi Entitäten zu Wort. Also es ist ein ganz, ganz buntes Kaleidoskop, wo man sehr, sehr viel lernen kann.
Muss man allerdings, man muss schon ein bisschen genau zuhören. Also es wird nicht alles wirklich für Laien ganz einfach erklärt. Also er versucht es zwar, aber bei manchen Sachen bin ich ausgestiegen. Da muss ich tatsächlich...
Ja, gerade bei den wirtschaftlichen Zusammenhängen, ja. Ne, wie denn die Gelder für was entstehen. Und es geht ja zum Beispiel darum, wie kann man eigentlich die Zukunft retten und wie holt man die Finanzwelt ins Boot? Weil das ist ja ein ganz großes Problem, ob uns das allen schmeckt oder nicht. Die Finanzwelt regiert im Moment sozusagen oder nach vieler Leute Theorien regiert sie und man muss die entweder besiegen oder ins Boot holen. Und wie man das machen kann und welche Schritte dafür gegangen werden könnten, das macht er in dem Buch hier, finde ich, sehr, sehr spannend deutlich.
Aber findest du, du hast manchmal so gesagt, als wir das gelesen haben, das wird doch so nie funktionieren. Also findest du es zu optimistisch?
Ja, also an manchen Stellen finde ich das schon. Wo es darum geht, dass irgendwann die Menschen zu Einsichten kommen und sich dann doch zusammenschließen und viel mehr Initiativen zum Schutz der Welt als Ganzes. Also es gibt schon Stellen, wo ich denke, das ist, glaube ich, sehr utopisch. Das wird so nie im Leben funktionieren, weil wir Menschen nicht so gestrickt sind. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu zynisch geworden.
Geworden, so pessimistisch geworden. Schon diese Grundgeschichte in Indien, dass sich plötzlich alle von den Scharfmachern und so abwenden nach dieser Katastrophe. Die Geschichte zeigt ja eher, dass es oft dazu führt, dass eher diese Leute Zulauf bekommen.
Nach Katastrophen, ja.
Ja.
Er versucht das eigentlich recht schlüssig zu beschreiben.
Ja.
Also in jedem Fall finde ich es ein ganz, ganz großartiges Buch. Ich habe viel gelernt. Es war sehr intensiv und unglaublich spannend, wie gesagt, auch durch diese vielen Perspektivwechsel. Und alle möglichen Probleme werden da angepackt, die wir haben. Energie, wie kann das alle finanziert werden? Ja, also ganz viele.
Wie hält man die Gletscher? Wie hält man die Atmosphäre? Wie sorgt man dafür, dass es kühler wird? Wie kriegt man das Geld dafür zusammen? Und dann spezifische Sachen aus einzelnen Ländern irgendwo auf der Welt. Also das ist schon
was
toll
für neue
gemacht.
Lebensformen, Wohnformen, Kulturformen könnten daraus entstehen. Also wirklich, das ist eine ganz lohnende Sache. Zeit muss man natürlich für so ein Buch mitbringen. Für das Hörbuch mussten wir wie viele Stunden mitbringen?
Um die 20 Stunden.
Aber die lohnen sich. Und es ist gelesen von Matthias Lühn.
Genau.
der, über den habe ich dann auch einiges mal nachgelesen, auch ein Interview. Und der ist in der glücklichen Lage, dass er sich oft auch die Bücher aussuchen kann, die er gerne lesen möchte. Und der mag vor allem auch solche Bücher. Das Thema dieses Buches hat ihm auch mit Sicherheit sehr, sehr gelegen. Und also, da liest es so unterschiedlich, je nachdem, welche Personen da gerade am Start sind. Das macht auch als Hörbuch große Freude, wenn man sich an den gewöhnt hat. Denn
ja, gerade in am der Anfang klingt Szene, es ein bisschen, ja.
Diese Hitzeperiode und die Stagnation, dieses Vegetieren beschreibt. Im Nachhinein muss man sagen, diese Szene ist eine der besten überhaupt.
Ja.
Sie hat da großartig gelesen. Aber dadurch, dass dieses Buch damit anfängt, wirkt es am Anfang ein bisschen abschreckend. Da denkt man,
was ist das denn für ein
Leser?
Ja, genau.
Aber das legt sich sehr bald.
Ja. Also wir können es nur empfehlen. Kim 100, Stanley 100, Robinson.
Wenn ich Sterne vergeben würde.
Wären es 5?
Wären es 10.
Wären es 10. Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft. Und eine große Empfehlung von uns. Vielleicht habt ihr ja Lust, es zu lesen.
Genau.
Ja, jetzt könnte man ja eigentlich mal gucken, wie viel von diesem Kaminchen schon verbrannt ist, aber da darf man nicht hinfassen, ne? Wahrscheinlich.
Das sollte man besser lassen.
Weil der ist so klein, der ist ja winzig, ne?
Der passt ganz, ganz niedlich.
Der passt in die Handfläche.
Ja, auf jeden Fall locker.
Ja?
Das ist ein doppeltes Teelicht oder so. Oder vielleicht dreimal ein Teelicht.
Nee, dreimal nicht, auf gar keinen Fall.
Aber wirklich ganz, ganz, ganz niedlich. Sieht auch ähnlich aus wie ein Teelicht, kann man in der Handtasche mitnehmen. Also man kann, oder?
Aber nicht angezündet, bitte.
Nein, das jetzt nicht. Aber das ist so ein richtiger Kamin zum Mitnehmen. Also toll.
Ne?
Ganz, ganz große Sache. Besten Dank nochmal.
Also die nächsten zwei, drei Wochen sind noch gesichert. Obwohl, vielleicht geht es uns auch viel zu schnell aus. Ich wollte gerade sagen, die nächsten zwei Wochen sind noch gesichert.
Je nachdem, wie viel wir denn. Wir müssen uns eins reservieren für unsere Podcasts.
Oh oh. Ja.
Ja, ja.
Tja. Ja, ich hoffe, Ihnen und euch geht's gut. Und wir haben wir inzwischen, ist so ein bisschen der Podcast so auf den Mittwoch verschoben, war ja früher mal immer sonntags morgens, aber im Moment hat sich so der Mittwoch eingebürgert.
Ja, irgendwie merke ich auch so, in der Arbeitszeit ist ein Sonntagmorgen eigentlich auch ein Sonntagmorgen.
Mhm.
Ne? Und dann haben wir auch schon Anregungen gekriegt vom anderen gemischten Doppel unter Umständen und dann, ja, ich weiß auch nicht, der Mittwoch ist eigentlich, hat sich bis jetzt als ganz gut erwiesen, aber verlassen Sie sich nicht drauf. Wir können auch ganz unerwartet kommen.
Wir kommen unerwartet, aber gewaltig.
Ja, und jetzt auch mal wieder mit einiger Regelmäßigkeit. Also diese Riesenlücken, das kommt uns jetzt nicht mehr vor.
Im Sommer vielleicht.
Ja, vielleicht.
Wir wollen auch mal Urlaub haben.
Gut, gut.
Ne? Das war der Podcast 28 unserer Audio-Waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Und
tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.